Datenschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.
Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Doppelfolge, wo wir über sexualisierte Gewalt sprechen wollen. Hi Carsten, wie ging es dir nach der letzten Folge?
Hallo Alex, nachdenklich. Das Thema macht mich tatsächlich immer wieder nachdenklich, weil es mich tatsächlich sehr beschäftigt, wie viele, also wenn wir so über Dunkelfeld sprechen, dann klingt das immer so technisch, ne? Aber das heißt ja, dass es Kinder gibt, die still vor sich hin leiden und denen keiner zuhört und die Unvorstellbares durchmachen und da ist kein Erwachsener an ihrer Seite, der ihnen hilft. Und das, ich merke, das beschäftigt mich, wenn ich mir das so vergegenwärtige, was das bedeutet. Und gleichzeitig merke ich, macht das was mit meinem Gefühl von Verantwortung für eine Institution zu haben, wo wir ja immerhin in dem Bereich, den ich jetzt verantworte, 450 Menschen habe, die arbeiten in dem Bereich und ein Vielfaches an KlientInnen. So, und dann wird einem so die eigene Verantwortung auch nochmal viel bewusster.
Ja, ich habe das auch gemerkt, als wir darüber gesprochen haben, sich nochmal präsent zu machen, dass das ja auch, so dramatisch das klingt, eben nur ein Teil unserer Aufgaben ist, der eigentlich schon ausreichen würde, um gänzlich Aufgabe zu sein im Zuge auf die Verantwortlichkeit. Wir haben das gemacht, wir haben in der letzten Folge über einen Teil von Täterstrategien gesprochen, wir haben auch ein bisschen die betroffenen Seite beleuchtet, erstmal noch wenig, viel über die Strategien. Heute geht es ums System und eine zentrale Frage davon ist, warum werden Täter so oft nicht so richtig erkannt? Und die Antwort ist, glaube ich, unbequem, ehrlich gesagt, weil Systeme oft nicht im Kern darauf ausgelegt sind, sie zu erkennen. Es geht um Loyalitäten in Teams, um Unsicherheiten, um Strukturen und es gibt auch immer die Angst, falsch zu liegen. Was ist deine Erleben, deine Wahrnehmung davon in Teams, wenn so ein Verdacht im Raum steht, dass es einen Kollegen betreffen könnte?
Ich habe ja schon relativ lange die Situation, dass ich gar nicht mehr in konkreten Teams tätig bin, die jetzt im operativen Geschäft sind. Und dennoch ist es mir eben schon das ein oder andere Mal begegnet, dass in meinem Verantwortungsbereich es geheißen hat, okay, da ist etwas im Raum, so, dem müssen wir nachgehen. Und da gibt's einen Vorwurf, so, und wie gehen wir jetzt damit um? Und das, was dir dann klar wird, ist, wenn du dem Vorwurf nicht ausreichend nachgehst, beziehungsweise nicht glaubst, was da passiert ist, oder dich entscheidest zu sagen, das ist nicht glaubhaft, und es wäre doch so, dann zerstörst du ein Leben. Und wenn du dem Vorwurf Glauben schenkst und nach bestem Wissen und Gewissen handelst und gleichzeitig stellt sich hinterher heraus, das war eine Verschiebung, das stimmte einfach gar nicht. Dann zerstörst du auch ein Leben. Und das ist echt hart, weil das bedeutet, egal was du machst, du musst mit unfassbarer Achtsamkeit, Präzision und Professionalität vorgehen, wenn so etwas im Raum ist, weil es immer existenziell ist. Es ist immer absolut existenziell.
Und du hast es gerade gesagt, ne? Das ist die Schwierigkeit daran, dass das beides große Konsequenzen hat. Das Nichtglauben, das Relativieren, Herunterspielen der Beobachtung, also bei dem Kollegen quasi, der vielleicht was wahrnimmt, seine eigene Beobachtung runterzuspielen, eingebettet in Leitungsverantwortung, die vielleicht selber eigene Unsicherheiten hat, der es davor graust. All diese Sachen sorgen dafür, dass einem ja nochmal bewusst wird, in beiden Ergebnissen, also sowohl wir haben es mit einem Täter, einer Täterin zu tun, als auch es kann ein falscher Verdacht sein, liegt ja eine große Verantwortung und das hat große Konsequenzen und darin besteht ein bisschen auch die Krux, weil das eine Hemmschwelle ist, Dinge erstmal anzusprechen, wenn wir fürchten, was ist denn das Ergebnis davon? Und gerade in den Teams führt das natürlich zu einer Unsicherheit, zu sagen, was ist, wenn ich falsch liege? Was ist, wenn ich meinen Kollegen, den ich eigentlich gut kenne, von dem ich mir das auch nicht vorstellen kann, will und mag, dann doch falsch verdächtige oder richtig verdächtige? Das ist so eine bedeutsame Hürde, die im Kopf zu nehmen, zu sagen, es geht nicht um eine Bewertung. Das finde ich so wichtig. Es geht nicht darum, dass wir sofort bewerten, sondern es geht um das Wahrnehmen von Beobachtung. Und da nochmal zu gucken auch, worum geht's bei Schutz in Systemen, weg von dem Blick von sich selbst rein in verantwortungsvolle Strukturen. Würdest du sagen, dass wir das leben hier bei uns?
Wir geben uns größte Mühe, das zu tun. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass wir eine ganze Menge Instrumente haben, die das begünstigen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ne, wie wichtig Führung zum Beispiel für Kommunikation ist und wie wichtig Kommunikation für Kinderschutz ist. Und wenn du dann das weißt, dann wäre es dumm, Führung den Zufall zu überlassen. Wir haben es letztes Mal dargestellt, wir haben bei uns ein Führungskräfteseminar, das heißt Führen mit Haltung, wo wir Führungskräfte schulen, darin eine gute Atmosphäre zu schaffen, in der Kommunikation nicht nur möglich ist, sondern angeregt wird, wo übrigens Kinderschutz ein wichtiger Block innerhalb dieses Führungsseminars ist. Also dass es nicht nur indirekt sich auswirkt, sondern es gibt einen direkten Block zum Thema Führung und Kinderschutz. Wie kommuniziert das eigentlich miteinander? Wir legen großen Wert auf Feedback-Kultur. Das ist ein stetiger Prozess. Das ist nichts, was du einmal einführst und dann hast es, sondern musst du immer wieder leben und immer wieder nachschulen und immer wieder dranbleiben an der Thematik. Und das kannst du übrigens nur, wenn du es hinkriegst, dass das Feedback immer in verschiedene Richtungen gelebt wird. Also wer Feedback-Kultur einfordert als Vorgesetzter, muss auch damit leben, dass er selber Feedback bekommt und muss damit auch umgehen können. Und dein Umgang damit wieder als Führungskraft, also oder mal anders formuliert, mein Umgang damit als Führungskraft entscheidet, ob Leute das weiterleben. Also wenn ich Feedback-Kultur einfordere und mich dann hinterher aufrege, wenn ich sie bekomme, dann kann ich das noch so erzählen. Das wird nicht funktionieren, sondern das funktioniert nur dann, wenn ich die dann auch zulasse. Das sind mal so zwei Dinge, wo ich denke, da haben wir Instrumente eingeführt, wo wir glauben, die wirken dem entgegen. Genau wie natürlich der komplette Ablauf von kinderschutzrelevanten Instrumenten. Also die zeigen sich bei uns nicht in dem, was alles so toll aufgeschrieben ist. Natürlich ist das alles toll aufgeschrieben bei uns. Aber es ist eben das aufgeschrieben, was wir im Alltag leben. Und das ist so entscheidend. Das heißt, das, was wir aufgeschrieben haben, verändert sich ständig, weil der Alltag sich auch immer weiterentwickelt und weil wir versuchen, aus Fehlern zu lernen, dann wieder besser zu werden, das wieder neu beschreiben. Also das ist ein Prozess, der ständig sind wie kommunizierende Röhren. Das ist eben das Falscheste, was du machen kannst, ist Kinderschutz irgendwie aufschreiben und dann war's das. Das ist kein Kinderschutz.
Ich habe heute in einem Team gesessen, in dem wir darüber gesprochen haben, was braucht es für gelingenden Kinderschutz in Teams. Und wir sind auch da nochmal zu dem Schluss gekommen, ein Kinderschutzkonzept, also wir brauchen das, weil wir haben eine Betriebserlaubnis, da ist übrigens Kinderschutz Teil von, so, wir müssen das nachweisen, wie wir damit umgehen. Das hilft nichts, wenn das Papier ist, weil Papier ist ganz, ganz furchtbar geduldig. Also dieser Spruch ist so alt und trotzdem so richtig. Es geht darum, dass das gelebte Praxis ist, dass das mit Leben gefüllt wird, die Idee, wie setzen wir Schutz um, dass es Menschen braucht, die das tragen, leben und gestalten und dass nur dann Kinderschutz gut funktionieren kann und dass es strukturelle Rahmen braucht, also klare Meldewege, Insofa-Beratung und Einschätzung, eine 8a-Kultur dazu, wie melde ich, was sind Prozesse, all das, der strukturelle Teil, der hat eine große Relevanz. Wie dokumentiere ich, wie finde ich einen Umgang damit? Aber es muss gelebt sein. Und ich sitze oft in den Teams und also war übrigens auch mein Start hier in diesem Unternehmen, ganz viel zu fragen, wie habt ihr es denn bisher erlebt? Was habt ihr gelebt? Was kennt ihr bereits? Was ist denn wirkliche Realität? Weil wir können uns noch so tolle Dinge überlegen, wenn die nicht gelebt werden. Ich bin hier in das Unternehmen eingestiegen, als wir uns beschäftigt haben, auch mit der Aufarbeitung, die Forum-M-Studie vorgestellt worden ist. Und ich habe davon Aussagen mitgenommen, die mir total wichtig geworden sind, nämlich zu sagen, Thematiken, Gefährdung, Bauchgefühle, sie müssen denkbar, besprechbar und umsetzbar sein. Und das ist genau das, worum es geht, nämlich sich das erstmal auch vorstellen zu können. Ja, und nicht zu sagen, bei meinem Kumpel Kläuschen kann ich es mir nicht vorstellen, aber bei meinem Kumpel Peter, da ist mir alles klar. Und genau das zu machen, nämlich zu sagen, ich kategorisiere das nicht, sondern die Dinge sind denkbar, die sind besprechbar und dann werden sie erlebbar im Faktor Schutz.
Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt. Forum M-Studie ist eben eine Forum, die sich mit sexualisierter Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche beschäftigt hat und dort verschiedene Dinge deutlich gemacht hat und auch deutlich gemacht hat, dass das Thema sexualisierte Gewalt in Kirchen nicht ein katholisches Thema ist, was ausschließlich mit Zölibat zu tun hat, sondern dass das ein Thema ist, was uns eben auch als evangelische Christen essentiell betrifft. Und ein Punkt definitiv, den die Studie herausgearbeitet hat, war mangelnde Konfliktkultur. Bedeutet, dass man gerne sehr einig ist, gerne miteinander spricht, wenn es alles schön ist, so, aber wir uns eher gerade in der evangelischen Kirche nicht sagen, hör mal, das sehe ich jetzt mal ganz anders. Da habe ich jetzt eine völlig andere Haltung dazu und dann darüber in den Austausch zu gehen. Das wurde definitiv als eines der Probleme benannt worden. Wurden auch noch ein paar andere betont so, aber das ist mir sehr hängen geblieben, weil ich gedacht habe, ja, das trifft uns als soziale Einrichtung oft auch. Ne? Wir sind uns auch gerne einig und es fühlt sich ja auch schöner an, als Konflikte auszusprechen. Aber es ist eben unser Auftrag, das zu tun. Und es ist unser Auftrag. Und es ist auch eine Form von Wertschätzung übrigens, wenn ich dir zur Verfügung stelle, was mir gerade nicht gefällt. So, ne? Und das sind alles so Dinge, wo ich glaube, ja, angestoßen durch die Forumstudie. Übrigens auch, da denke ich, ist Diakonie manchmal, wir haben auch noch viel vor uns, aber da sind wir in manchen Dingen auch schon weiter, weil wir institutionell schon eine ganze Menge Dinge entwickelt haben, die auch schon eingeübt sind. Das braucht ja auch eingeübte Strukturen, ja. Also alles, was du erstmal so einführst, das braucht ja auch ein bisschen. Das heißt, es braucht eingeübte Strukturen, genauso wie es dann wieder die Reflexion darüber braucht, ne, sind die noch hinreichend wirksam, diese eingeübten Strukturen. So, es braucht ja immer beides so.
Kinderschutz in Systemen ist ja auch ein Prozess. Also ein sich stetig entwickelnder Prozess. In dem Gespräch heute Morgen, ich habe gerade eben schon kurz daraus quasi einen kleinen Einblick gegeben. Das passt ehrlich gesagt ganz hervorragend in die Folge heute, deshalb werdet ihr jetzt ein bisschen was davon hören. Ging es nämlich auch genau darum zu sagen, okay, was ist denn, müssen wir uns denn immer einig sein, war beispielsweise eine Frage. Müssen wir schon als Team eine Haltung haben zu einer Beobachtung, bevor wir sie dann mitteilen? Und ich habe nochmal sehr klar gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Die einzelne Wahrnehmung ist es, um die es geht, die dann reflektiert wird, über die wir in den Austausch kommen. Und es geht grundsätzlich darum, sich eben nicht immer einig zu sein, von der Vielfalt der Blickpunkte zu leben und auch im Zweifel übrigens von der Reibung, also dem Diskurs, den es darüber geben darf, Haltungen zu vergleichen miteinander, sich auszutauschen darüber. Und das kann man in ganz wertschätzenden Formen tun, denn ich kann dir sagen, im Rahmen von Beobachtungen beispielsweise oder auch dieser Feedback-Kultur, die du gerade angesprochen hast, kann ich Formulierungen finden wie: Ich habe die und die Beobachtung gemacht und fachlich hat mich das verwundert. Ich würde das gerne besprechen. Und wenn es dokumentiert ist und wir auf unsere Strukturen gucken und es in den Prozessen eingebunden ist, dann passiert genau das. Wir nehmen eine Beobachtung, so wie sie ist, und dann gehen wir in die Reflexion darum und darüber. Und das kann man auf ganz verschiedene Wege verbalisieren. Zu sagen, das hat mich irritiert, ich würde es gerne mit dir besprechen. Ich würde es gerne an einem geschützten Raum besprechen oder eingebettet in unsere Teamstrukturen.
Und Täter wollen nicht hinterfragt werden. Täter sind darauf angewiesen, dass sie nicht kritisch hinterfragt werden, dass nicht ein kritisches Feedback erfolgt, dass man nicht sagt, du Helmer, warum hast du das gemacht? Oder das ist mir gerade komisch vorgekommen. So, Täter brauchen genau diesen Einheitsbrei, in dem sich möglichst alle an sich vorbeileben oder sich ausschließlich nette Sachen sagen. Das ist halt ein schöner Boden für Täter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun. Das ist eine Form von Kinderschutz, wenn wir uns gegenseitig hinterfragen, weil es macht es jedem Täter schwer, für sich zu bleiben. Es macht es schwer, unentdeckt zu bleiben. Es macht es schwer, dieses Geheimnis zu wahren. Es macht es überhaupt sauschwer für Täter. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir das immer wieder tun und auch Menschen, die das von ihrer Persönlichkeit her, jetzt sage ich jetzt mal, nicht so mitbringen, sich immer wieder aufraffen und sagen, doch, das ist genau mein Job, das auch immer wieder auch zu tun. Und machen wir uns nichts vor. Wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, Täter sind organisiert. Die sind häufig sehr, sehr gut vernetzt. Und das Positive daran ist aber, es spricht sich rum, wenn es sich lohnt, in eine Einrichtung zu gehen, um dort Missbrauch zu verüben. Aber es spricht sich auch rum, wenn es schwierig ist in einer Einrichtung, weil da dauernd Leute miteinander reden, weil da dauernd hinterfragt wird, weil da ständig Feedback gegeben wird und es total nervt und du dich nicht einfach mal so zurückziehen kannst mit irgendeinem Kind. Das wird eben auch wahrgenommen und es wird eben auch weitergetragen und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir uns dem stellen.
Wenn du dir überlegen würdest, was ist das, was du konkret als ersten Schritt machst, wenn du den Verdacht hast, dass du eine Grenzverletzung, einen Übergriff, einen sexuellen Missbrauch, eine sexualisierte Gewalt beobachtet, einen Anhaltspunkt dafür gesammelt hast? Was konkret wäre für dich der erste Schritt mit dem betreffenden Kind?
Das Wichtigste, das ist etwas, was wir ja auch immer wieder schulen, ist, dass das Kind, nachdem es eine der schlimmsten Grenzverletzungen erlebt hat, die man sich so vorstellen kann, nicht direkt die nächste Grenzüberschreitung erlebt, indem ich einfach losrenne und irgendwas mache, damit mit der Information, die ich gerade bekommen habe, und das Kind erlebt, meine Grenzen werden schon wieder nicht gewahrt. Das heißt, das allererste und wichtigste ist, das Kind von dem Moment an, wo es sich mir geöffnet hat, mitzunehmen, zu sagen, okay, das sind jetzt die Schritte, die ich für notwendig halte. Oder auch, wenn das Kind sagt, oh, ich bin das jetzt erstmal losgeworden, das hat mir wahnsinnig geholfen, so. Dann, also, es klingt so hart, ne, aber diese Kinder machen das häufig schon immer einen sehr, sehr langen Zeitraum mit. Lieber einen guten und strukturierten Prozess, der ein bisschen länger dauert, aber das dann wirklich beendet, diesen Missbrauch wirklich beendet, als loszurennen in wilder Panik, weil man denkt, ich muss das morgen beenden, und dann beendest du es im Zweifel gar nicht. Also lass dir auch Zeit dabei, das in Ruhe zu tun, auch wenn es schwer auszuhalten ist. Diese Kinder erleben das häufig seit Jahren. Und deswegen geht es nicht darum, ob du das morgen oder übermorgen beendest. Es geht darum, dass du es beendest. Und das kriegst du häufig nur hin, wenn du einen sehr, sehr gut vorbereiteten und sehr gut reflektierten und strukturierten Prozess einholst. Bleib nicht damit alleine. Sprich mit den Menschen, sprich aber auch natürlich mit den, also so wie es auch vorgesehen ist. Ja, also wir haben ja dafür, das ist ja nicht irgendwie so, jeder macht es mal, wie er denkt, so, sondern da gibt's ja bei uns ganz, ganz stark vorgegebene Strukturen. Übrigens auch Dokumentationspflicht. Gerade dann, wenn ich sage, du, pass auf, ich habe das gehört, du brauchst jetzt noch 2 Tage, bis ich mit jemand anders darüber spreche, okay, aber ich habe es schon mal dokumentiert. Das ist also wirklich, wirklich, wirklich entscheidend. Und dann aber eben nicht allein zu bleiben, sondern im professionellen Kontext zu wissen, wo sind noch welche Professionen, die mich unterstützen können. Du bist eben die Kinderschutzfachkraft. Also das ist natürlich absolut wichtig, dich dann auch hinzuzuziehen als absolute Expertin auf dem Gebiet, so Vorgesetzte hinzuzuziehen. Und dafür haben wir eine Reihenfolge, ja, also die und die kennt hoffentlich jeder. Und wenn nicht, dann müssen wir sie immer wieder auch in Erinnerung bringen, so, weil das natürlich ganz, ganz entscheidend ist.
Ich finde, du hast einen guten Punkt gesagt, nämlich, dass man hört, wahrnimmt, dokumentiert und dann nämlich Folgendes macht: einen Schritt zurück, atmet und weg von blindem Aktionismus geht. Denn der ist oft, gerade wenn es um den Schutz geht, auch kann gefährliche Dynamiken auslösen. Also du hast es gesagt, es geht darum, das dauerhaft zu beenden. Das bedeutet aber auch, eine Sicherheit zu haben, Täterschaft beenden zu können. Das passiert übrigens nicht, wenn ich in blinder Aufruhr alles und jeden verschrecke. Das Kind, aber beispielsweise auch ein Täter. Also es geht ja darum, einen Umgang zu finden, habhaft, handhaft zu werden und wirklich auch Missbrauch abstellen zu können, langfristig Schutz zu gestalten. Das ist ein Ziel. Und so hart das klingt, du hast es gerade gesagt, ich kann das nur unterstreichen, es ist übrigens nicht der eine Tag, um den es dann geht, sondern es geht darum, langfristig die Erlebensrealität verändern zu können und um die Chance zu haben, irgendwann in ich sperre mich immer ein bisschen vor dem Begriff Aufarbeitungsprozesse. Ich glaube, es geht darum, das zu implementieren ins Erleben, aber daran kommen zu können. Und dafür braucht es eine langfristige Änderung von Missbrauchskulturen. Und das passiert eben nicht in blindem Aktionismus.
Genau. Und wenn ich das zusammenfassen würde, dann ist es, wir brauchen Strukturen. Darf nicht alles möglich sein in Institutionen. Das ist ja das andere Beispiel, Odenwaldschule, wo es eben gar keine Strukturen gegeben hat, wo Autorität nicht die Hauptrolle gespielt hat, sondern Strukturlosigkeit. Also wir brauchen diese Strukturen. Wir brauchen auf der anderen Seite eine Feedbackkultur. Wir brauchen eine Führungskultur, die das Ganze im Blick hat, die aber auch dafür sorgt, dass Kommunikation möglich nicht nur ist, sondern sich durchzieht durch eine Einrichtung. Wir brauchen Professionalität. Wir brauchen einen guten, gut organisierten Kinderschutz. Also wenn Missbrauch organisiert ist, dann müssen wir Kinderschutz dreimal so gut organisieren, damit wir erfolgreich sind. So, und das glaube ich, wenn wir das als Institution nicht nur sagen, sondern immer wieder machen und immer wieder auch zusammenführen, dann bin ich ziemlich davon überzeugt, dann schrecken wir Täter auch ab und dann sagen Täter, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee, sich an diese Institution zu wenden. Und ich wünsche mir, dass sich alle Institutionen, die sich die Verantwortung bewusst sind, dass sie in einem Feld arbeiten, das Täter anlockt. Denn ich spreche das mal so hart aus. Wenn ich Kinder missbrauchen will, das ist eine doofe Idee, ITler oder Tischler zu werden. Dann ist es eine deutlich bessere Idee, Erzieher oder Sozialpädagoge zu werden. Und das müssen wir uns klar machen. So hart diese Realität ist, aber das ist absolute Täterlogik. Und wenn ich mir die klar mache, dann habe ich eine Chance, aktiv dagegen vorzugehen und es Tätern richtig schwer zu machen und damit Kinder zu schützen.
Und das eingebettet in Fortbildung, Schulung, in Sicherheit, in Handlungssicherheit für Mitarbeitende. Wir machen das über verschiedene Prozesse. Also wir haben Kinderschutzschulungen, wir haben einzelne Teambesuche, die ich mache. Du hast es eben gesagt, wir haben ein Führungsseminar, was das aufarbeitet, was Führungskultur prägen soll, was Kinderschutz mit einfließen lässt, zu sagen, wo ist denn die Verantwortlichkeit zwischen Leitungsverantwortung und Schutzverantwortung, dem Mitarbeitenden gegenüber, Teams zu prägen, übrigens auch Haltung in Teams zu prägen, Prozesse zu prägen und all das auch zu bearbeiten. Also das machen wir sehr konstant, weil wir uns genau dieser Verantwortung bewusst sind und weil wir eben wissen, es gibt keinen Garant, aber es gibt Rahmenbedingungen, die begünstigen oder die es erschweren. Und wir wollen uns definitiv bewegen auf der Seite, die es Tätern erschweren und guten Mitarbeitern begünstigen, guten Kinderschutz zu gestalten. Das machen wir hier immer wieder. Ich habe noch eine Frage. Was braucht es aus deiner Sicht, wenn du, wir haben das in einer der ersten Folgen mal gemacht, die Top 5 sozusagen zusammenzählst. Es müssen jetzt nicht 5 sein. Ich weiß, ich überrumpel dich vielleicht kurz mit diesem Auftrag hier. Aber was braucht es aus deiner Sicht nochmal zusammengefasst an Punkten dafür, dass Systeme sicher sind und sicher sein wollen und dass ein System nicht einem Täter nützt?
Feedbackkultur würde ich am liebsten zweimal nennen, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Eine Führungskultur, die fehlerfreundlich ist und trotzdem Fehler vermeidet. Das ist kein Widerspruch. Also die sozusagen so aufgestellt ist, dass sie so professionell ist, dass wir gute Abläufe haben und gleichzeitig zu wissen, ey, wenn mal was passiert, dann darfst du das sagen. Dann darfst du sagen, da ist mir ein Fehler passiert. So, also ich finde, das gehört zusammen. Ja, also Feedbackkultur, Fehlerkultur, eine gute Führungskultur, also Menschen in Führung wirklich stark zu machen. Dann würde ich sagen, eine Reflexion über das Thema, also das Denkbarmachen des Themas, wäre für mich der vierte Punkt, dass das geht bei Führung los, aber es geht weiter in jedes Team, das Undenkbare denkbar zu machen, so würde ich das ausdrücken. Und der fünfte Punkt wäre für mich, dass wir uns klar machen, Missbrauchstäter sind organisiert. Wir müssen so gut organisiert sein im Kinderschutz, dass unsere Organisation besser ist.
Und das bedeutet, Kinderschutz ist keine Option. Kinderschutz ist eine sehr klare Verantwortung. Und damit beenden wir die heutige Folge und bedanken uns fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Und wenn ihr Rückmeldungen dazu habt, wenn ihr selber in Institutionen arbeitet, wenn ihr uns ein Feedback geben wollt darüber, wenn ihr Fragen habt, dann nutzt gern Kommentarspalten. Wir sind vertreten auf Insta und TikTok. Auch darüber kann man sich melden, nochmal Fragen stellen, eine Rückmeldung geben. Und wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns, wenn ihr aus der Doppelfolge etwas mitnehmen konntet. Und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Kinderschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.